Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Herzlich willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge 17. Ich bin ein bisschen heiser, wie man hört. Nichtsdestotrotz sitze ich hier am Mikrofon mit meinem wundervollen Co-Host, wie man so schön sagt, Bastian Bielendorfer.
Hallo, du kleiner Co-Host. Das ist ja schlimm, wie du klingst. Das geht mir ein Herzchen auf. Ich möchte ja jetzt schon in die Küche gehen und dir ein Ingwer-Scheibchen aufschneiden.
Ja, dann fange ich direkt an zu kotzen. Ich hasse Ingwer-Tee.
Alter, Ingwer ist die Rettung. Das schmeckt natürlich wie Pisse, aber das ist bewiesen, dass das ist auch total gut zwischen den Zellen. Das ist Quanten-Ingwer.
Genau. Das
Zack, 5 Sekunden rum vom Podcast, Reinhard getriggert, er blutet schon. Ja. Aus der Nase. Na? Oh, jetzt ruft da einer an. Das ist aber sehr schlecht.
Das ist aber unprofessionell, Herr Bielendorfer.
Das ist wirklich unprofessionell.
Willst du rangehen?
Ich muss da mal...
Stören-Button.
Das ist mein lieber Kollege Maxi Stettenbauer. Warte mal, ich werde hier einmal, nicht Stören-Button. Jetzt stell dich mal.
Keine Pause.
Okay. Nein, Reini, das ist real. Ja. So ist real life.
Wenn du während unseres Podcasts telefonieren willst.
Ja, melde mich gleich zurück. Podcaste gerade. Ich habe das Handy nicht ausgemacht. Tut mir leid, Reini. Ich bin fertig. Weißt du, ich bin auch am. In der Endphase des Kränkelns, die Erkältung geht nicht weg.
Das Faszinierende ist, ich bin gar nicht wirklich krank, also ich bin nicht erkältet, meine Stimme ist einfach nur weg.
Reini, weil du ein Titan bist.
Ja,
weil an dir die Viren einfach so abprallen.
Ich höre dein Handy immer noch plingen, mach's wenigstens lautlos.
Reini, das ist real.
Ja, das ist nervig.
Aber ich finde schon, dass dir das, ich glaube auch unsere Community freut sich, dass du so ein bisschen Sexiness in der Stimme hast jetzt.
Ja, jetzt klingen wir beide wie 50-jährige Leute im Strickpulli.
Ja, wir erweitern unsere Community auf Seniorin, riemige Seniorin.
Ich war die letzten Tage ja viel unterwegs mit...
du warst wieder viel unterwegs, hast du wieder richtig einen drauf gemacht?
Aber hallo, das Tourleben. Ich war ja mit Methodisch Inkorrekt unterwegs in diversen Lokalitäten. Wir hatten sehr viel Spaß, aber bei der letzten in Bielefeld, keine blöden Witze über Bielefeld, ich glaube, die will niemand mehr hören, ist mir meine Stimme abhanden gekommen, so ein bisschen.
He lost his voice in Bielefeld.
Ja, genau.
Er klingt wie ein Johnny Cash-Song, ja, aber ein sehr trauriger. Aber ich finde wirklich, dass dieses leichte Rod Stewart, Bonnie Tyler-mäßige, die dir schon so eine rauchige Sexiness gibt. Also ich finde.
Ja, das Schlimme ist, da ist so ein hoher fiepsiger Anteil bei.
Ja, so ein bisschen. Aber endlich kann deine Stimme mit deinem Body mithalten. Das ist doch mal was. Aber ich habe das leider auch. Und das ist, ich habe am Wochenende 2 Tage in Dortmund gespielt. Am zweiten Abend habe ich gar keine Stimme mehr gehabt. Und ich habe so ein paar Szenen im Programm, wo ich halt auch brülle. Und wenn man nicht, also das Absurde ist, wie oft in deinem Leben hast du erkältet gebrüllt? Das macht man einfach nicht, weil wenn man erkältet ist, brüllt man halt einfach nicht. Ich brülle sowieso in meinem Alltag relativ wenig. Aber dann wird einem erstmal bewusst, dass das in diesem Zustand nicht mehr möglich ist. Also ich wollte was brüllen auf der Bühne und es kam wirklich wie so ein Teenie im Stimmbruch. So. Es war super. Oh, Otto, nein, da ist kein Hund. Also das ist gut, setz dich wieder hin. Otto hat gedacht, wir haben irgendwie einen geisteskranken Geier vor der Tür.
Das klingt bei mir leider sehr ähnlich, wenn ich erkältet bin. Also das, so wie jetzt. Ich habe mit dieser Stimme gestern eine Lesung gehabt in Darmstadt.
Was machst du denn, um dich wieder gesund zu machen, Reini? Über Darmstadt sprechen wir gleich, aber ich will jetzt deine geheimen Hausmittelchen wissen.
Ich trinke schon mal keinen Ingwer-Tee, wobei überall, wo wir waren, ne, wir haben uns auch gefragt,
überall Ingwer,
ist
natürlich.
Ist das so ein Künstlerding?
Das ist ein Künstlerding. Ingwer ist Zaubermedizin, das hilft wirklich gut. Weil auf der einen Seite angeblich soll es ja nur gegen Übelkeit helfen, aber es macht die Stimme wieder so ein bisschen geschmeidig. Vielleicht machst du auch zu viel Ingwer oder so. Vielleicht machst du es auch falsch. Vielleicht bist du einfach zu doof, um dir einen ordentlichen Ingwertee zu machen. Natürlich muss eine kleine Zitronenscheibe hinein und Honig. Ohne das geht es nicht, Reinhard. Ne? Das ist klar, aber das weiß ja ein Konnoisseur des guten Geschmacks, wie du weißt das ja, oder hast du den immer ohne alles gesoffen?
Ich trinke überhaupt keinen Ingwertee, ich finde Ingwertee hochgradig ekelhaft. Mir reicht es schon, wenn meine Liebste krank ist, und die war die letzten Wochen mal krank, und ich dann in der Küche stehe als guter Lebensgefährte und diesen Ingwer erst heute und dann in kleine Stücke schneide, um ihn da anschließend mit kochendem Wasser zu übergießen.
Schälst du ihn?
Ja, natürlich.
Also das ist natürlich ein fundamentaler Fehler, Rainer. Du darfst ihn nicht schälen.
Sondern nur klein häckseln und dann
verbrühen. Nein, nicht klein häckseln. Du schneidest ihn einfach in dünne Scheiben. Die Schale bleibt dran. Dann wäschst du den Ingwer einmal in der rechten Hand. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig, dass die rechte ist, aber ich und die Druiden glauben das. In der rechten Hand einmal mit kaltem Wasser ab, sodass das Gekrüssel, was manchmal noch an der Ingwerknolle dran ist, weggeht. Und dann wird das Gesamte mit brühendem Wasser übergossen. Der Honig darf allerdings erst, wenn die Ingwerknolle bereits etwas durchgezogen ist und das Wasser nicht mehr so heiß ist, in das Wasser gegeben werden, weil der Honig sonst seine heilenden Kräfte nicht entfaltet, Reinhard. Das liegt nämlich, ja, das liegt daran, dass dann nämlich die wichtigen Kräfte im Honig, also die wichtigen Inhaltsstoffe, werden sonst zerstört von dem heißen Wasser, denaturiert, wie wir Physiker auch sagen.
Boah, da ist so viel kaputt dran, ne, an dem, was du da erzählst.
Oh, fick dich doch. Das ist trotzdem richtig.
Die wichtige Frage dabei, rechts- oder linksdrehender Honig?
Linksdrehender Honig links natürlich. Honig, Rainer, ja, nur Barbaren nehmen rechtsdrehenden Honig.
Mit Mondenergie, oder?
Ja, Mond. Reini, ey, was ich dir gerade erzählt habe, ist mein Ernst. Das ist jetzt gar kein Witz. Das ist so, wie man es macht. Ne? So
zieht man es durch. Ich trinke auf jeden Fall keinen Ingwertee. Man hört ja, was ich davon habe. Ich versuche das so durchzustehen. Ich lutsche gelegentlich mal so ein Bonbon. Deshalb
den Schwanz.
Nein, eher selten.
Entschuldigung, rein.
Ja, bitte.
Mit so ein bisschen Honig drauf. Entschuldigung, rein. Ah Gott, ich hatte schon Sorge, das würde zu geschmackvoll werden, die Veranstaltung.
Da mache ich mir nie Sorgen drum, weil ich weiß, dass du es immer rumreißen kannst.
Ich ziehe es immer rumgerissen, wirklich. Ich könnte wahrscheinlich selbst eine Verteidigung einer Doktorarbeit mit Pimmellutschen beenden. Guten Abend, meine Damen und Herren.
Oh, du könntest dich eigentlich an der Uni Duisburg einschreiben und zu meiner Disputation kommen, wenn du Bock hast.
Da würde ich aber sehr gerne hinkommen. Oder komme ich mit einem Reini-Fanshirt hin. Oder vielleicht sogar als du verkleidet, so ja, als eine Art Con.
Du könntest das vorne halten, nur den Mund bewegen und ich erzähle in der Zeit.
Das wäre eigentlich super lustig. Man kann uns beide ja sowieso schon kaum noch auseinanderhalten.
Nein, die Veranstaltung nehme ich natürlich ernst und freue mich darauf. Das
boah, da hat aber einer krass Angst, dass sie eben seine Doktorwürde wieder wegnehmen. Ich habe nie verstanden, wofür macht man das eigentlich? Ist doch sinnlos. Also ich meine, du bist jetzt kein Arzt und darfst irgendeinen behandeln. Das ist doch nur Ego-Gewichse jetzt, Doktor der Physik zu sein,
ja,
oder?
Sicher. Aber man dafür macht, nein. Ich habe halt nachher Diplomarbeit.
Erklär's mir.
Ich habe nachher Diplomarbeit noch ein bisschen an der Uni weitergearbeitet. Und wenn man lang genug an der Uni...
Du wolltest einfach noch den Fahrausweis haben. Sei mal ehrlich zueinander.
Ja, das auch. Dann kriegt man irgendwann zwangsläufig noch so einen Doktor hinterhergeworfen.
Hinterhergeworfen ist für das, was du die letzten Jahre dafür anstellen muss, das ist keine sehr realistische Schilderung.
Nein, man muss dafür schon ein bisschen was machen, je nach Fach unterschiedlich viel. In dem einen Fach reicht irgendwie eine 30 Seiten Hausarbeit, in dem anderen Fach muss man irgendwie ein paar Jahre im Labor gestanden haben und am Schluss ein paar Seiten geschrieben. Das ist sehr unterschiedlich, kommt auch sehr auf die Uni an und so weiter und so weiter. Ist einfach, weiß ich nicht, ist eine weitere Qualifikation. Ist die
Ego-Gewichse.
Ja, das auch. Ist so ähnlich wie die Frage, warum hast du ein Diplom gemacht?
Weil ich einen Abschluss brauchte, du verdammter Banause. Es kann ja sein, dass es morgen vorbei ist mit meiner harten Podcast-Karriere und dann muss ich mich wieder um psychisch kranke Physiker kümmern.
Du hättest ja auch einen Bachelor machen können und dann aufhören oder so.
Ein Bachelor? Reinhard, ich bin Diplomstudent, mein Freund. Ich habe schon angefangen. Was für ein Bachelor denn? Den gab es ja noch gar nicht. Als ich angefangen habe zu studieren, da war der Bachelor noch im Fernsehen, ey. Du bist doch wohl bekloppt. Bachelor, Affenzirkus. Außerdem finde ich sowieso, das muss man einfach mal sagen, an die sympathischen jungen Menschen, die uns zuhören, ne? Ihr werdet verarscht vom Studiensystem. Dieses Bachelor-Master-System wurde ja irgendwann mal eingeführt,
ja,
damit gesagt wurde, genau, Bachelor, mit dem Bachelor kann man sich dann schon auf was bewerben und muss den Master nicht mehr machen. Viel Spaß euch mit einem Bachelor auf was zu bewerben, mit einer Stelle, auf eine Stelle, wo sich ungefähr 100 Masterstudenten mit einem Einser-Abschluss drauf bewerben. Ich wünsche euch viel Freude, weil ihr werdet nicht genommen werden.
Ja, das große Problem an diesem Bachelor-Master-Zeug ist irgendwie es gibt ein paar Studiengänge, wo das nicht ganz so übel ist, weil das Studiengänge sind, die quasi auch in diesem Rahmen neu geschaffen wurden, die noch sehr jung
das
sind.
Stimmt, das stimmt.
Da geht das, da macht das irgendwie Sinn, irgendwie weiß ich nicht sowas, ich weiß nicht, ob Nanoengineering jetzt dazugehört, aber so in die Richtung, so irgendwas, was halt ein bisschen neuer ist, da macht das durchaus Sinn, aber so diese klassischen Studiengänge wie irgendwie, was weiß ich, Physik, Maschinenbau und so weiter, da hörst du halt nach dem Bachelor nicht auf, ne, weil nehmen wir mal Physik als Beispiel, wenn du damit nach dem Bachelor aufhörst, das ist halt damals das
Grundstudium. Was willst du damit machen? Nix?
Ja, genau, du, also wenn du dich irgendwo bewirbst, dann konkurrierst du irgendwie mit Physiklaboranten, die halt eine Ausbildung gemacht haben, 3-4 Jahre, und die sind viel besser qualifiziert, die haben viel mehr Erfahrung, die haben viel mehr Praxis und aber die konkurrieren so grob um die gleichen Stellen. Das ist total, also nach dem Bachelor aufhören sollte man nicht machen. Man sollte noch einen Master.
Das klingt jetzt wie kluge Scheiße von alten Leuten, aber das Studiensystem verarscht die Studenten. Ich finde das ganz schlimm, weil es wird sowas, also so eine Institution erfindet so einen Grad, mit dem man nichts anfangen kann, ja, lässt sich jahrelang darauf studieren und dann wird dir irgendwann, wenn du dann deinen Bachelor gemacht hast, wird dir klar, dass du damit einfach nichts machen kannst in den meisten Studiengängen.
Damals hatte da ja auch viel die Industrie auch viel die Finger mit drin, weil die halt die Leute möglichst früh von der Uni runter haben wollten, um die dann halt weiter auszubilden oder weiter für ihr Unternehmen zu prägen. Natürlich musst du dann auch damit leben, dass du mit einem niedrigeren Gehalt anfängst und so weiter. Aber es hängt auch alles von, also generell, ich weiß nicht, ob man das so sehr verallgemeinern kann, das hängt halt auch alles extrem vom Fach ab. Ob das
zumindest in der Psychologie kann ich dir schon mal sagen, ist es komplett sinnlos. Also da möchte ich bitte mal von irgendjemandem hören, der aus seinem Bachelor in Psychologie was gemacht hat. Psychologie studierst du ja bis zum Ende und dann denken immer alle Leute, jetzt wird man Therapeut. Natürlich nicht die Psychologiestudenten, die wissen das schon, aber der Otto-Normal-Mensch glaubt, okay, wenn du Psychologie studiert hast, 10 oder wie ich, 14 Semester, bist du dann Therapeut, Pustekuchen, du darfst noch eine Therapieausbildung machen, die kostet 25.000 Euro.
Ja, das ist doch
nicht. Und danach, wenn du dann deine Therapieausbildung gemacht hast, die du dir irgendwie finanzieren musst, was heißt, dass du dann mit 26, 27, 28 auch noch Kellnern gehen darfst, parallel zu dieser Therapieausbildung, weil die halt richtig Asche kostet. Dann musst du gucken, dass du einen Platz bekommst als Psychologe, also nicht einen Platz, also um einen Kassenplatz zu bekommen. Das heißt, dass du Leute auch behandeln darfst und von der Krankenkasse abgerechnet wirst.
Mhm, sonst kannst du nur Privatpatienten machen.
Genau, oder? Kannst du nur Privatpatienten nehmen. Und das Schöne dabei ist dann, herzlichen Glückwunsch, dann hast du hast, weiß ich nicht, 6 Jahre studiert, 3 Jahre eine Therapieausbildung gemacht. Und musst du 150.000 Euro an irgendeinen alten Sack aus Berlin oder Hamburg zahlen, damit du seinen Kassenplatz haben kannst, wenn er in Rente geht, weil das lassen die sich nämlich schön bezahlen.
Ah, auch nicht schön.
Das ist schon richtig abgewichst, wenn man ehrlich ist. So, ne? Also weil, oder du kannst natürlich auch entscheiden, im hinterletzten Kaff an der polnischen Grenze Psychologe zu werden, wenn du möchtest. Da kriegst du deinen Kassenplatz dann eventuell. Aber wenn du in einer größeren Stadt oder irgendwo, wo was los ist, deinen Job ausüben möchtest, kannst du richtig dafür latzen.
Ja, aber mit den Studienabschlüssen ist es, wie schon gesagt, sehr, sehr stark vom Fach abhängig. Ne? Also bei euch, also beim Psychologen, ist halt, dass du im Anschluss noch diese Ausbildung machen musst.
Musst du nicht, du kannst auch so als Psychologe arbeiten, aber auch, nicht oder, als Therapeut. Ne?
Ja, genau, also da hängt noch viel dran. Bei Naturwissenschaften ist es zum Beispiel in der Chemie oder in der Biologie so, dass der Doktortitel am Ende quasi mit zum Studium gehört. Also nicht so, dass du den während des Studiums bekommst, sondern in der Chemie zum Beispiel ist es fast schon Usus, dass du noch einen Doktor machst. Oder in der Biologie ist es ähnlich. Wenn du da nicht einen Doktor noch hinterher machst, sondern nur in Anführungszeichen dein Diplom, bist du schon fast inoffiziell sowas wie ein Studienabbrecher. Weil es einfach fast jeder macht. In der Physik ist es noch nicht ganz so schlimm, da geht's auch noch ohne, aber es geht auch so ein bisschen in die Richtung. Es werden immer mehr Promotionsstudenten, also immer mehr Doktor, die verliehen werden. In der Medizin muss man ja gar nicht drüber reden. Da ist ja irgendwie, da hat man ja das Gefühl, ne, der Herr Doktor, also ne, der Arzt muss halt einen Doktor haben, damit er vom Patienten irgendwie für voll genommen wird. Und deshalb kriegst du in der Medizin in den meisten Fällen deinen Doktor auch im Vergleich zu anderen Fächern fast geschenkt. Aber ist auch egal, ne, weil
wenn du jetzt als Physiker arbeiten würdest in der Firma, Reinhard, ne?
Ja.
Wie viel von deinem physikalischen Studium, also das, was du gelernt hast, könntest du dort anwenden oder nutzen?
Das hängt hart von der Stelle ab.
Von dem Job ab.
Ja, das hängt sehr hart von dem Job ab. Das geht von null, also im Grunde nichts mehr. dass du, weiß ich nicht, wenn du irgendwie in einer Versicherung arbeitest und sowas wie Risikobewertung oder so machst, dass du im Wesentlichen noch so die Werkzeuge benutzt, dass du halt Mathematik, also mit Mathematik umgehen kannst, dass du aber vor allem analytisch vorgehen kannst, dass du halt ein Problem hast und das analytisch angehst. Das wäre so ein Skill, den man irgendwie im Physikstudium gelernt hat. Aber so von dem Eigentlichen, was ich im Labor und so gemacht habe, brauchst du natürlich nichts mehr. Anders sieht das aus, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwo in der Halbleiterindustrie oder so arbeiten würde. Da würde ich halt noch sehr viel von dem, wenn ich denn im Labor arbeite, von dem benutzen, was ich im Labor gelernt habe. Wenn ich allerdings irgendwo, weiß ich nicht, mit dem fertigen Doktor dann irgendwo eine Stelle habe, wo du nicht mehr zwingend selber im Labor stehst, sondern eher so mittleres Management, so Gruppenleitung oder so, dann leitest du halt eher Leute an, die für dich im Labor stehen und designst halt die Messungen und ähnliches. Also es hängt sehr, sehr stark davon ab, was für eine Art von Job du machst.
Das finde ich das wirklich Schlimme an heutigen Studiengängen, dass man das Gefühl hat, zumindest von außen betrachtet, dass 95% überhaupt keinen Sinn machen, was den Leuten dabei gebracht werden. Also ich habe mal Lehramt studiert. Es hat 6 Semester, 3 Jahre gedauert, bevor ich das erste Mal irgendwas mit Schülern zu tun hatte.
Das ist
davor habe ich Phoneme zerlegt in Deutsch. Weißt du, dann sitzt du da, hast so ein Gaga-Gedicht von Ernst Jandl und schreibst auf ja, 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 ja und denkst so, Alter, wollt ihr mich eigentlich? Ne? Also das ist, viele Studiengänge, auch in der Psychologie ist das teilweise so, haben so überhaupt nichts mit dem zu tun, was die Lebenswirklichkeit eines Psychologen ausmacht. Genauso wie die Schule nichts damit zu tun hat.
Ich glaub,
wir lernen unser Leben lang in Institutionen, die uns auf was vorbereiten sollen, ohne uns auf was vorzubereiten.
Das ist
ein Witz eigentlich.
Ich glaube, im Lehramt hat sich das zumindest in manchen Bundesländern mit dem Bachelor-Master-System ein bisschen gebessert, in der Hinsicht, dass die Leute früher in Kontakt mit Schülern kommen, also mit Klassen. Ein bisschen früher zumindest. Trotzdem kannst du noch bis zum Referendariat irgendwie dein Studium durchmachen und dann im Ende Referendariat merken so, ah, ich hasse Kinder. Ist vielleicht ein Kackberuf. Ne? Also
ja, oder einfach, also ich, Leute, Lehrer sein ganz gut, aber müssen die auch hier sein? Die gehen mir echt hart auf den Eier.
Ja, oder Leute, die irgendwie den Lehrerberuf ergreifen und dafür schlicht und einfach ungeeignet sind.
Boah, wir hatten Leute im Studium, also ich habe ja 7 Semester Lehramt studiert, ne? Und dann hatten wir das pädagogische Einführungspraktikum. Und einer derer, mit denen ich dort Einführungspraktikum hatte, war klassisch Mathematiker, ne? Was auch sonst. Und der sollte vor uns 15 Mitstudenten in diesem pädagogischen Einführungspraktikum oder wie man es in der Uni auch nennt, im PEP.
PEP, oh.
Im PEP, ja. Das haben sich peppige Lehrer ausgedacht, den Namen. Sollte in der Rede halten, also sollte ein Referat halten, so 20 Minuten oder so, ne? Der Typ ist kollabiert. Der hat an der Tafel gestanden. Der konnte vor 10 Mitstudenten oder so, konnte der nicht reden. Und ich habe nur gedacht, Alter, viel Spaß in Duisburg, keine Ahnung, Duisburg-Hamborn oder Marxloh, viel Spaß in einer Gesamtschule in Duisburg-Marxloh, die werden dich massakrieren.
Ja, also ich habe das Gefühl, unser Bildungs-, also gerade die Lehrerausbildung, die wurde ja alle naselang reformiert und wird auch immer wieder, aber irgendwie so richtig rund ist das Ganze immer noch nicht. Allein wenn ich mir sowas angucke, dass ein Gymnasiallehrer deutlich mehr verdient als ein Hauptschullehrer oder ein Grundschullehrer, da frage ich mich ganz ehrlich, warum? Ich verstehe das nicht. Also warum ist das nicht angeglichen? Warum kriegen die nicht alle ein ordentliches Gehalt?
Verkrustete Strukturen.
Ja, genau. Also es ist halt so historisch gewachsen und damals war irgendwie der Gymnasiallehrer noch der Herr Lehrer oder so, ne? Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Lehrer an Hauptschulen oder an Grundschulen
mindestens
auch
das Gleiche leisten.
Also, ja, ich glaube, der Job ist härter. Also wenn ich sagen würde, also ich habe ja noch irgendwie so Plan F, wenn ich nicht weiß, was ich sonst machen soll, kann ich immer noch Quereinstieg Lehramt machen und kann irgendwie Mathe und Physik unterrichten oder so ein Quatsch.
Reini, der Walter White.
Ja, das genau.
Von Neustadt an der Weinstraße.
So in die Richtung. Ich würde einen Teufel tun und irgendwie
an die
Sekundarstufe 1 oder so machen. Also überhaupt mit jungen Kindern oder Grundschule. Ich glaube, dass das super anstrengend ist. Ich denke, da ist es im Bereich irgendwie so Sekundarstufe 2, Abitur oder Beruf. Wie heißt das? So zweiter Bildungsweg oder sowas, wo du erwachsene Leute hast, die da sitzen.
Alter, ich habe eine Grundschule gegenüber von dort, wo ich wohne. Ich wohne zwar im 4. Stock, aber unten ist der Grundschulhof, so, ne? Das ist Alter, du denkst, du bist bei Herr der Fliegen. Wenn ich wenn die erste Pause um 9.30 Uhr oder so und der Herr Bierendorfer sich mit dem Kaffee auf seinen Balkon bequemt, wenn Sommer ist, ne, dann gucke ich mir das manchmal an, wie die sich den Schädel einschlagen. Das ist unfassbar. Also ich stelle mir immer nur vor, Alter, du kommst da morgens rein, 7.45 Uhr, tiefster Winter, keine Ahnung, deine Frau ist pissig gewesen, ihr hattet einen doofen Abend und dann wirst du 8 Stunden lang am Stück angebrüllt von Leuten, mit denen man nicht wirklich so richtig ernsthaft reden kann, so im Sinne von, reißt euch mal zusammen, Alter, wir haben ja alle unsere eigenen Probleme.
Man sollte,
jetzt wird man hier schön gelernt.
Man sollte den Leuten ja auch, also eigentlich ist ja das Ziel der Schule, den Menschen dort auch noch was beizubringen, also den Kindern, Jugendlichen oder was auch immer. Ich glaube, das ist teilweise gar nicht möglich. Und wenn du dann noch so Strukturen hast, wie dass du, ich weiß nicht, in NRW ist zum Beispiel so, da gibt es also wahrscheinlich in jedem Bundesland so einen Großteil verbeamtete Lehrer, die halten, die haben eine Pension, die haben ein ordentliches Gehalt. Da kann man echt nicht meckern. Dann hast du aber diesen gegenüberstehend angestellte Lehrer, die nicht im Beamtenverhältnis sind. Die bekommen erstmal eine gute Ecke weniger Gehalt für den gleichen Job. Das, ja, so wie, das ist ein bisschen wie bei der Post mit den Leuten, die direkt bei der Post AG angestellt sind und denen bei DHL Delivery oder so. Du hast halt die Lehrer,
die nicht Verbeamteten werden verarscht hoch 10. Das ist unfassbar. Ich kriege das bei Freunden mit. Die kriegen einen Zeitvertrag und in Sommerferien dürfen sich dann arbeitslos melden.
Ja, genau. In Sommerferien halt kein Gehalt mehr, weil da bist du ja nicht in der Schule, ne?
Genau, da bist du ja nicht in der Schule. Das ist, was mit Lehrern teilweise gemacht wird, ist eine absolute Frechheit. Das muss man einfach mal sagen. Man erwartet von der Gesellschaft, dass wir Lehrkräfte haben, die unsere Kinder in irgendeiner Weise geeignet ausbilden.
Also sag mal so, es ist nur eine, also ich finde, es ist eine Zweiklassengesellschaft. Wenn du jetzt verbeamteter Lehrer bist, kannst du dich auch nicht beschweren, finde ich. Das ist, da bist du, finde ich, okay, vollkommen okay bezahlt. Du hast eine relativ sichere Pension und so weiter. Also mein Bruder ist mittlerweile verbeamteter Lehrer. Das ist echt okay. Ne? Wenn du aber auf der anderen Seite stehst, dass du nicht verbeamteter Lehrer bist, dann hast du tatsächlich die Arschkarte. Es ist natürlich, der Job bringt noch ein paar mehr Sachen mit. Ne? Du kannst nicht so leicht umziehen mal eben in ein anderes Bundesland, ist zum Beispiel sehr schwierig und so weiter und so weiter. Ich glaube, in unserem Bildungssystem ist viel im Argen. Also mal von der Uni
im ganzen Arsch, Reinhard, ja, im Argen. Wer bist du, die Kanzlerin? Es ist richtig schlimm, Reinhard. Das muss man einfach mal sagen. Erinnere dich bitte an deine Schulzeit. Wie viel davon hast du für dein Leben mitgenommen? Null.
Ja,
du kannst auf Schulniveau Englisch sprechen, du kannst rechnen, das heißt, du kannst dir irgendwie erklären, wie deine Gehaltsabrechnung zurechtkommt. Du kannst, sagen wir mal, halbwegs anspruchsvolle Texte verstehen. Du hast vielleicht so ein paar Grundbegriffe der Biologie, Chemie und Physik. Gut, in deinem Fall jetzt als Physiker natürlich mehr, aber so, wenn du normal durch die Schule geflogen bist, dann hast du so ein paar Grundbegriffe mitbekommen. Dann kannst du so irgendwie mit 30 deinem achtjährigen Sohn Osmose erklären. Das war's dann aber auch. Und sonst, was hast du für dein Leben mitgenommen? Das ist wirklich so. Ich finde es erschreckend.
Also
keiner kann seine Steuererklärung selber machen.
Okay,
keiner weiß, wie man ordentliches Bewerbungsschreiben schreibt. Keiner weiß, wie man
sich
mit lebenspraktischen Problemen. Wir haben keine Bewerbungsschreiben
geschrieben. Doch, wir haben Bewerbungen, also so Bewerbungen, wie man sowas macht und so. Das haben wir in der Schule gemacht.
Echt? Das habt ihr gemacht?
Ja, das haben wir gemacht. Also ich finde, unser Schulsystem ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Ne? Ich meine, guck mal, aus mir ist auch was geworden. Irgendwie. Und ich war auch nicht,
ja,
die,
Rainer,
ich war auch nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Doch. Erstens bist du sehr intelligent.
Oh, danke.
Du bist sehr intelligent, Rainer. Du hast eine hohe Auffassungsgabe. Du kommst aus keinem klassischen Bildungshaushalt, wie du mal selber gesagt hast. Deswegen ist es noch außergewöhnlicher, weil normalerweise ist es halt einfach, das ist ja eine der großen Probleme unserer Gesellschaft, dass Leute, die nicht in einem Bildungshaushalt oder einem wohlhabenden Haushalt aufgewachsen sind, ganz andere Bildungs- und Ausbildungschancen haben.
Das stimmt, man hat grundlegend andere Voraussetzungen, aber es ist nicht unmöglich.
Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwerer.
Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Das ist also schwerer, keine Frage, allein aus finanziellen Gründen, aber es ist halt nicht unmöglich. Also es könnte noch deutlich, deutlich schlimmer sein. Was ich schlimm finde, was in unserem Bildungssystem, was ich sehr problematisch finde, ist, dass die Lehrerfortbildung in gewissen Themen ein bisschen auf der Strecke bleibt. So ganz hartes Beispiel dafür ist halt digital Ne? Also wir haben jetzt gerade, ging durch die Nachrichten der Digitalpakt, dass der Bund irgendwie 5 Milliarden Richtung Schulen für Laptops oder was weiß ich was werfen wollte. Da aber Bedingungen dran geknüpft waren, sowas wie, dass die Länder, die ja für die Bildung eigentlich zuständig sind, irgendwie einen bestimmten Prozentsatz des gleichen Betrages auch aufbringen müssen, was natürlich manche Länder nicht können. Das ist halt so typische Politik-Scheiße. Ne?
Ja, auch völlig absurd, als wenn, sagen wir mal, jetzt ein armes Bundesland in den neuen Bundesländern das genauso leisten kann wie Bayern.
Ja, genau.
Das ist völlig abstrus.
Also keine Frage. Also ich würde an diesem ganzen Ding auch nicht Kritik üben im Sinne von, ja, die dummen Bundesländer, warum haben die es abgelehnt? Die wollen hier nur Machtspielchen, sondern man sollte sich da, also ich meine, es geht da um unsere, um die nächste Generation, die wir an Arbeitskräften ausbilden, ne? Also die irgendwann mal diese Nation in Anführungszeichen oder Europa mal ein Stück weiterbringen sollen, dass es allen irgendwie gut geht, dass man Wohlstand, ja, Wohlstand für alle gibt's eh nicht, aber dass es irgendwie, ne, dass wir sinnvolle
Glasfaser Menschen ausbilden. Für alle.
Ja, das genau, Glasfaser es. Für alle. Nein. Wenn wir jetzt einfach Internet in die Schulen werfen, bringt das ja auch nichts, wenn die Lehrer damit nicht umgehen können. Was nützt dir das, wenn du da irgendwie neue Laptops stehen hast? Aber
ja,
die
aber
Lehrer
da, erinnere dich mal an deine 55-jährige Chemielehrerin, die versucht hat, das damals im Computer versucht hat, den Beamer zu bedienen oder so. Das ist ja auch ein Teil des Ganzen.
Ja, ja, das meine ich halt. Also wir müssten es mal irgendwie als Gesellschaft auf die Kette kriegen. Erstens, in diese Richtung, also in Bildung mal bitte ein bisschen mehr Geld zu investieren und mit ein bisschen mehr meine ich ernsthaft mal mehr und darüber nicht irgendwelche Machtspielchen auszufechten zwischen Bund und Ländern oder so, sondern einfach mal geschlossen als Gesellschaft hinzugehen und zu sagen, das ist ein wichtiges Thema, da müssen wir Geld drauf werfen und zwar, ne, bedingungslos, sondern wir müssen einfach mal in Bildung investieren und dazu gehört dann, wie gesagt, nicht nur die Schulen irgendwie mal ans Internet anzuschließen in einer ordentlichen Form, sondern dazu gehört auch die Lehrer in der Hinsicht fortzubilden oder dafür Lehrer auszubilden, dass man irgendwie mit Computern mal umgehen kann. Vielleicht sollte man auch mal überlegen, ob das vielleicht mal sinnvoll wäre, irgendwie ein Schulfach in diese Richtung einzuführen. So, ne, dass man in der Schule, also man muss ja jetzt nicht zwingend, weiß nicht, Java oder so in der Schule lernen, aber wäre schon super, wenn Leute ein bisschen mehr über die Technik wissen, die sie benutzen, als das ist ja, Instagram, das ist Facebook und das ist Twitter oder so.
Ja, aber das müssten die Lehrer halt auch leisten können. Mein Vater hat zum Beispiel damals noch angeboten bekommen, also als er noch Lehrer war, vor 4, 5 Jahren einen Computerkurs zu machen. Da war der 64 oder so. Dann auch gesagt, nö, mach ich keinen Bock mehr drauf. So, ne? Mein Vater kann mit dem Zeug nicht umgehen, hat sein Leben lang auf der Schreibmaschine getippt und von Hand geschrieben bis heute. Und das ist nichts für ihn so. Ne? Und dann denkst du auch, ja, aber im Endeffekt hätte man ihn zwingen müssen.
Ja, vielleicht.
Das klingt jetzt gemein, aber zwingen müssen in dem Sinne, dass es, wie soll man sagen, dass es einfach erwartbar von den Lehrern ist, dass sie mit ihren Schülern zumindest irgendwie auf einem technischen Niveau sind.
Ja, das ist wahrscheinlich schwierig, aber es wird ja auch schon reichen, wenn man irgendwie mal so Kernkompetenzen in der Schule einrichten würde, dass zumindest ein paar Lehrer da sind, die damit ordentlich umgehen können und das den Schülern irgendwie beibringen und nicht die Schüler das den Lehrern beibringen. Ich meine, das war bei uns damals in der Schule schon ähnlich, dass wir mehr Ahnung davon hatten als unsere Lehrer, was hin und wieder sehr lustig war, aber damals hatte das noch einen anderen Stellenwert als heute. Das ist heute viel, viel wichtiger und das ist auch wichtig irgendwie, finde ich, für eine spätere Berufswahl. Ich meine, wie soll sich denn jemand, der heute in der Schule ist, dazu entscheiden, irgendwie vielleicht was in die Richtung Informatik machen zu wollen oder so oder irgendwie Softwareentwickler zu werden, wenn er gar keine Ahnung hat, was dieser Job irgendwie bedeutet oder was man da macht? Ich hatte ja damals auch schon nach der Schule, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, das Problem, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, was ich werden wollte. Ich hatte ja immer noch die Theorie, dass so viele aus unserer Stufe irgendwie Lehramt studiert haben, weil das der einzige Job war, den die meisten Leute richtig kennen, weil den haben sie halt mehrere Jahre lang jeden Tag zumindest stückweise erlebt und haben eine Vorstellung davon, was man als Lehrer macht. Als ich mit dem Abitur fertig war, hatte ich keine Ahnung, was irgendwie ein Ingenieur macht, was ein Physiker macht, was irgendwie was ein Arzt macht, was eine Krankenschwester macht oder was ein Krankenpfleger macht. Ich hatte keine Ahnung, was irgendwie ein Straßenbauer, ein Stadtplaner oder sonst was macht. Kein Schimmer.
Ja, das natürlich nicht. Woher denn auch?
Das Berufsinformationszentrum ist da auch
das
für
den Arsch. Berufsinformationszentrum. Ich saß da damals an dem, das habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, aber wenn ich mich wiederhole, ich saß da an dem Computer, habe meine Interessen angegeben, ne, 2 Stunden lang, wirklich mit allem drum dran, Gewicht, was weiß ich was. Das war so der Anfang der Computerisierung, 2000 oder so. Und dann spuckt das Ding aus, Opernsänger oder Landschaftsgärtner.
Ja. Ja,
okay, dann, was ist das denn? Wollt ihr mich verarschen oder was?
Du machst heute so eine Mischung aus beiden, oder?
Ja, ich mache eine Mischung aus beiden. Ich stelle mal eine schöne Geranie auf die Bühne und singe was dazu. Ey, und ich bin der festen Überzeugung, dass der Computer einfach nur das ausgetippt hat, wo es irgendwelche Ausbildungs- oder Arbeitsstellen gab.
Ja, das, naja.
Das, ey, völlig also absurd. Und in Informatikraum zum Beispiel habe ich auch, ich finde auch Informatik müsste eigentlich Zwangsthema in der Schule sein. Habe ich nie gehabt. Gab's einfach, also ja, wir hatten Informatik,
heute
wir haben
sollte das irgendwie, also ich meine, heute wird sowas unterrichtet wie Medienkompetenz und so. Aber auch ein bisschen, ich finde, da sollte auch ein bisschen mehr Technik vermittelt werden. Also, dass man ein bisschen was darüber weiß, was man da macht. Was bedeutet es, eine sichere Verbindung im Internet zu haben? Was ist eine verschlüsselte E-Mail? Ja, also so ein bisschen.
Wie macht man Online-Banking? Ist jetzt kein Witz, ne? Also, was ist vertrauenswürdig, was nicht?
Ja, genau. Woran erkenne ich Phishing-Mails oder so, ne? Wie ist eine URL aufgebaut im Internet? Also, woran erkenne ich, dass die eventuell fishy sein könnte? Wenn da nicht gerade irgendwie, was weiß ich, Porn King.
Hallo Sie, steht. Ich bin ein somalischer Prinz, ja, und habe genau. 1 Milliarde Euro, die ich verschenken möchte.
Ja, also irgendwas.
Meine Mama hat früher die absoluten Klassiker, die hat solche Sachen beantwortet, ne? Die hat geschrieben, nein, danke, ich habe kein Interesse. Dann habe ich irgendwann mal erklärt, dass das roboterisierte Massen-E-Mails sind und dass die somalischen Prinzen das nicht lesen werden.
Es gibt einen, es gibt 2 TED-Talks von einem, ich glaube, er ist hauptberuflich auch Comedian oder so, der sich einen Spaß daraus gemacht hat, auf diese Mails zu antworten und die Leute in Gespräche zu verwickeln.
Wie geil.
Ist sehr witzig, also sehr sehenswert. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber wenn man mal irgendwie Scam-Mail und TED-Talk sucht, dann findet man den. Ist sehr unterhaltsam.
Also wir haben uns früher immer in den Informatikraum geschlichen und haben so ein Spiel gespielt, das wie Worms war, aber mit Panzern. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und selbst wenn ich es google, finde ich es nicht.
War das nicht Gorilla? Also ich weiß, also unsere Computer waren so alt in der Schule, darauf lief auch kein Windows oder so, sondern es war noch irgendwie Cubase, irgendwas.
Ja.
Da konnte man Nibbles drauf spielen und Gorillas.
Gorillas? Was
ja,
ist das denn?
Man hatte Gorillas. Man hatte so eine Skyline von verschiedenen Häusern, hatte 2 Gorillas, die jeweils auf einem der Häuser standen und musste dann immer Winkel und Schussgeschwindigkeit eintippen und versuchen, den anderen mit einer Banane zu treffen.
Wow, ja. Das klingt wild.
Das, genau, und für die Kinder.
Das war sehr ähnlich, aber was wir hatten, war so ein Worms-Klon. Du hattest so kleine farbige Panzer und konntest die auch fahren,
echt?
Aber auf einer 2D-Ebene,
ja.
Und konntest dann so Lasergeschosse und so abfeuern. Dann ist auch der Boden immer mehr weggebrochen. Da war Worms, glaube ich, noch nicht erschienen. Also wenn jemand das aus der Community kennt, bitte mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. Vielleicht gibt es davon irgendeine Shareware-Uralt-Version, die würde ich nochmal anschmeißen, mir nochmal angucken und dann wahrscheinlich enttäuscht ausmachen. Die Vergangenheit tut manchmal nicht so gut. Ich habe den NES Classic letztens angeschlossen, da kannst du alles nicht mehr spielen. Das ist einfach.
Den alten? Also
den Super Nintendo Classic, das geht noch so, aber den NES Classic, der geht gar nicht.
Meinst du mit Classic das kleine Ding, das sie für ein HDMI, also mit dem HDMI?
Ja, genau.
Okay,
Super Mario Bros. 3 und 2 gehen noch, wobei 2 noch nicht mal drauf ist, was eine Frechheit ist. Aber die anderen Klamotten, das ist alles einfach so old, das kannst du kaum noch. Die haben natürlich das komplett konvertiert, so dass das aussieht wie früher auf dem NES, auch mit diesen flackernden Sprites. Ja, weißt du, der NES konnte ja die Sprites nicht so klar darstellen, sondern wenn sich was bewegt hat, hat es geflackert. Das geht ja nach 3 Sekunden so hart auf die Nüsse. Also selbst das billigste Handyspiel sieht besser aus und spielt sich im Zweifelsfall leider auch besser. Also das ist nicht gut gealtert.
Ja, ich glaube, man hat da eine sehr verklärte Sicht drauf auf die alten Titel.
Der krasse Nostalgiefaktor rein. Ja, das ist so, warum wir auch Zurück in die Zukunft so lieben.
Ja, aber im Gegensatz als Zurück in die Zukunft kann man heute noch gucken, so die alten Spiele, ja, die kann man immer noch spielen, ist aber schwierig. Die Motivation, zumindest geht mir das so, lässt sehr schnell nach. Dass so erst so die Retrowelle, die einen mitnimmt, aber so nach einer Stunde oder so ist dann irgendwann auch gut.
Obwohl die Siedler 2 würde ich theoretisch, also das habe ich mit meinem Nachbarn Christian damals auf einem 15 Zoll Monitor gespielt. Das gibt es mittlerweile längst als Remake. Ich habe das auch da, aber ich habe das nie angeworfen. Und dann, das Geile war ja, du hast Splitscreen Echtzeitstrategie gespielt, wobei Siedler jetzt nicht richtig Echtzeitstrategie war, aber der andere durfte nicht sehen, was du machtest. Du hattest aber nur einen Bildschirm. Deswegen haben wir eine Pappscheibe in die Mitte von einem 15 Zoll Monitor geklebt. Dann war es ein 7,5 Zoll Monitor für jeden.
Guck mal, ist doch nah.
Was in etwa meinem Handy entsprach. Ja. Und das sind trotzdem die besten Erinnerungen. Das war einfach total geil.
Ist doch nett. Ich habe heute.
Hast du sowas nicht gehabt?
Ja, ich überlege gerade. Ja, wir haben relativ früh Netzwerkpartys gemacht und uns dann getroffen. Wir haben selten irgendwie im Splitscreen oder sowas gespielt. Also damals auch viel die Siedler und ganz, ganz groß Age of Empires. Episch lange Schlachten über mehrere Stunden gegen irgendwie einen schweren Computergegner oder so. Und ich habe, ich weiß gar nicht, also nee, Splitscreen tatsächlich wenig. Also entweder Netzwerkparty oder halt Konsole, dann Mega Drive oder die PlayStation. Ich habe heute auf dem Weg, ich bin heute aus Darmstadt wiedergekommen von der Lesung, habe lange im Zug gesessen, habe auf dem Weg mal auf meinem Handy ein Spiel installiert, das ich lange, lange nicht mehr drauf hatte. Ich habe auch fast schon vergessen, dass ich es noch irgendwo in meinem also unter den gekauften Apps hatte, und zwar Final Fantasy.
Final 1 oder was?
Ja, bei Final Fantasy ist die Bezeichnung ja schwierig, ne? Welcher Teil jetzt was ist, weil irgendwie Teil 3 auf dem Super NES war dann Teil weiß ich nicht was auf dem Game Boy und Teil irgendwas in China oder Teil 2 in Japan war hier Teil 5 oder so. Also Final Fantasy ist mit den Nummern ein kompletter Fuck-up. Es ist zumindest auf dem iPhone heißt es einfach nur Final Fantasy, also wäre dann wohl der erste Teil.
Okay, und das dann wirklich mit der Uralt-Grafik vom damals wahrscheinlich genau. NES war es, ne? Final Fantasy 1 war noch NES, glaube ich.
Ja, wobei das schon ein bisschen besser aussieht. Das könnte schon so Super NES-Grafik sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, welcher Teil das wirklich ist. Und
wie war's?
Also ich habe so zwei Stündchen dran gezockt, und also ich würde mich jetzt zu Hause nicht hinsetzen und das spielen, so mit der Grafik und mit der Steuerung. Aber so, wenn du in der Bahn sitzt und gerade nichts zu tun hast und irgendwie die Podcast-Playlist leer ist, ist das schon ganz geil. Also so ein kleines altes Spiel, gerade so Final Fantasy-rundenbasierter Kampf, ist nicht so, also da ist halt nichts Actionlastiges, wo du wirklich eine gute Steuerung brauchst, sondern halt eher Strategie, und da kannst du dann auch mit dem Touchscreen das Ganze spielen, ohne dass es zu sehr schmerzt.
Ich spiele in letzter Zeit gerne diese, naja, sowas, was man früher noch Rätselbücher genannt hat, also Sachen wie Device 6 oder Lifeline, also wo du eine Geschichte erzählt bekommst und dann immer neue Wege gehen kannst und so, ne?
Das kenne ich überhaupt.
Also ein bisschen nicht. Wie ein Aktionsbuch, das kennst du auch früher noch, die Bücher, wo dann blättere auf Seite 76,
ja, doch, das,
wenn
das
du den Goblin
Auge.
Mit der, genau, ja, der schwarze
doch,
Auge. So in der,
sowas gibt's als Spiel?
Das gibt's Unmengen als Spiel mittlerweile.
Ah.
Und was sehr gut ist, ist Binding of Isaac. Kostet aber 12,99 €. Ist so ein, ich stehe sehr auf diese Rook-Likes. Ich weiß nicht. Also auf die Spiele, wo man abkratzt und neu anfängt. Binding of Isaac, da habe ich locker 100 Stunden drin versenkt. Du läufst mit einem kleinen Mann durch ein Labyrinth voller Kacke und schießt auf Fliegen und Monster und so. Und am Ende musst du deine eigene Mutter, die dich in dieses Labyrinth verdammt hat, die nur so durch so riesige Augen und riesige Füße und so dargestellt wird, musst du dann erledigen, wenn du es durchspielst. Da dauert es aber ziemlich lange, bis man da hinkommt. Klingt ein bisschen skurril, ne?
Ja, ja. Also
sehr empfehlenswert.
Also ich bin eh überrascht, was es alles so an Spielen mittlerweile halt auf dem Mobile-Markt gibt. Also auch so Klassiker von damals, sowas wie Dragon Quest 8 habe ich im App Store gesehen. Hätte ich super gerne eigentlich gespielt, auch jetzt so unterwegs. Ist grafisch auch ein bisschen netter. Dann habe ich den Preistag gesehen, der da dran ist. Und da dachte ich mir so,
mein Gott, Reini, kack dich. Du bist aber auch ein alter Geizklumpen, ne?
Ja,
ich habe auch die ganzen alten Final Fantasies hier, also 7 und 8 gibt's ja mittlerweile auch und so. Aber da zahlst du dann halt mal 15 Euro für, ne?
Ja.
Oh, 21,99 nehmen die für Dragon Quest 8.
Genau.
Habe ich nie gespielt, Dragon Quest. Lohnt sich das?
Ich fand's sehr geil. Ich habe es damals sehr gerne gespielt. Aber irgendwie, weiß nicht, 22 Euro für ein Spiel, das ich hin und wieder mal auf dem Handy spiele, wenn ich in der Bahn sitze. Oh, das ist mir tatsächlich ein Ticken zu teuer. Da bin ich Mimi.
Ja, wenn es richtig gut gemacht ist und wenn du da 100 Stunden reinbutterst,
ja, dann,
in Gottes Namen.
Ne, wenn ich da Zeit reinbutter, sehr gerne. Wenn es irgendwie, weiß nicht, wenn es ein Fünfer kosten würde oder irgendwie ein Zehner wäre auch noch okay. Aber 22 Euro finde ich ein bisschen hart. Findest du nicht?
Das ist schon relativ teuer, das muss man sagen. Auf der anderen Seite, ey, ich habe damals für Final Fantasy 729 Euro bei meinem lokalen GameStore ausgegeben.
Ja, das ist man noch, also solche Preise
Mark.
Sind man.
Entschuldigung.
Ja, also.
Entschuldigung, das müsstest du vielleicht rauscutten, weil ich. Ich habe mir doch schon die Hand vor den Mund gehalten. Jetzt stell dich doch nicht so an, du altes Sissy, ey. Aber ja, ich habe es dann auch wieder angeworfen, aber auf dem Handy Final Fantasy durchspielen, dafür ist es dann doch irgendwie zu episch und zu groß und die Spielmechaniken sind zu zäh, so, es dauert alles zu lange mit dem Grind. da konnte ich mich dann doch nicht durchringen. Irgendwie
was so kostet denn Final Fantasy 7 auf dem Mobile Device?
Ich glaube, ich habe es mal im Angebot gekauft für, ich kann es gar nicht mehr sehen, weil ich es ja schon besitze, muss man nachgucken. Ah. Also ich habe es für, ich glaube 7,99, aber ich denke, es kostet 15 Euro. Auf der anderen Seite ist es halt auch ein riesiges Spiel, ne?
Ja, ja, das stimmt schon. Final Fantasy 7 im App Store. Schauen wir mal. Da 18 Euro.
18 Euro. Ah. Ja, in Gottes Namen. Die remastern das ja jetzt komplett mit neuer Grafik und allem drunter. Da dann gucke ich mir das in 2-3 Jahren nochmal an, ob das geil wird.
Das kündigen aber auch schon, das kündigen schon ewig an, oder?
Ja, aber sowas dauert halt auch. Gut Ding will Weile haben, Reini. Wir sind beide ein bisschen low. Wir wurden heute gefragt, also in unserer Kommentarspalte im Podigi wurde gefragt, ob du traurig warst bei unserem
Podcast. Ja, weiß ich eigentlich nicht. Ich war ein bisschen gestresst wegen den ganzen Tourgezeugs, weil wir halt so viel unterwegs sind und dann noch so viel geklärt werden musste. Aber insgesamt geht's mir eigentlich recht gut und ich bin immer fröhlicher. Also ich habe bald ein paar Tage frei und da freue ich mich tierisch drauf, weil dann werde ich mich zu Hause mal einschließen und ein paar Tage spielen. Ich habe jetzt nur noch, ich muss mal gucken, ich fahre übermorgen.
Was spielst du denn dann?
Das weiß ich noch nicht, das werde ich dann spontan entscheiden. Ich gucke mal meine Steam-Bibliothek durch, ob ich was auf meinem Rechner zocke. Also,
spiel mal Prey, das müsste dir sehr gefallen.
Prey?
Ist ein richtig toller, mittlerweile fast umsonst erhältlicher Ego-Shooter, der aber kein richtiger Shooter ist, sondern eher so wie früher System Shock. Du gehst durch eine leerstehende Raumstation, bist der einzige Überlebende und muss selber dann, oder nicht der einzige, aber einer der wenigen Überlebenden, muss selber überleben. Und muss zum Beispiel Gegenstände durch Verbindungen, also der einzelnen Ingredienzien zusammenrühren und so, ist echt gut. Hat richtig Spaß gemacht. Also ein richtig tolles Spiel. Und leider völlig untergegangen.
Schaue ich mir mal an. Ich habe ja immer noch Interesse daran, hier Horizon weiterzuspielen. Vielleicht mache ich das auch.
Ja, das hast du denn deine PlayStation
noch? Nein, noch nicht, aber vielleicht, ich schau mal.
Ach, ihr musstet die echt wieder zurückgeben, oder was?
Die war halt geliehen für einen Monat. Das war auch vollkommen ausreichend.
Natürlich. Und du hast dir nach keine neue gekauft, du Pimmel. Das war doch Black Friday. Die Dinger wurden dir doch hinterhergeworfen.
Ich bin stark.
Du bist stark, innerlich. Alter. Du hast wahrscheinlich gepennt oder so. Weißt du, was der meiste Buzz bei unserer letzten Dings war? Die meiste Rückmeldung?
Nein.
Zu dem Missionar, der sich von Sentilesen hat totschießen lassen.
Ja, stimmt.
Da haben wirklich viele zugeschrieben, so über Freikirchen und so. Das habe ich teilweise recht bedrückt gelesen, weil ich wirklich sowas immer nur, ich kann da, es ist ganz schwer für mich da Anteil zu nehmen. Weil nicht, also mit den Menschen, die sich sowas, wenn ich Zeugen Jehovas auf der Straße sehe, ne, meistens Frauen in so etwas geschmackfreien Oberteilen und engeren braunen Röcken, so, weißt du, so Menschen, die so komplett beige sind, dann will ich da echt immer hingehen, wenn die mir ihr scheiß Magazin hinhalten und sagen, Leute, ey, geht einfach nur weg hier, lasst das sein, das ist alles Kappes. Ihr werdet verarscht. Ihr werdet missbraucht für einen Glauben, ihr glaubt an was, was nicht existiert. Und ihr werdet von einer Kirche dafür missbraucht, dass ihr hier in der Kälte stehen dürft und wie Deppen Werbeprospekte verteilt.
Ja,
nicht gut.
Ich fühle mich damit, auch nicht wohl, aber ich finde es gut, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder das tun kann, was er möchte. Ne? Also wenn die halt
ja, Reini, das ist schön. Möchten, dann kann sich natürlich auch jeder kann sich eine Kugel in den Kopf jagen, aber trotzdem muss man ja mit Menschen, die offensichtlich eine falsche Entscheidung in ihrem Leben gefällt haben, das würde ich über Menschen, die bei Scientology sind, genauso sagen.
Ja, natürlich. Muss mir nicht sagen. Ich bin froh, ich bin religionsfrei, wie man so schön sagt. Für mich, also mir kann Religion auch mal gestohlen bleiben, aber jeder soll machen, was er will. Was für mich wichtig ist, ist, dass jeder seine Religion so ausüben kann, dass es den anderen nicht betrifft. Ich möchte bitte für unsere Gesellschaft als maßgeblichen Rahmen ein naturwissenschaftliches Weltbild und fertig. Was überprüfbar ist und was auch geändert werden kann und was evidenzbasiert ist und nicht ein Rauschebad im Himmel oder was weiß ich wo oder sonst was. Also ich möchte nicht so einen Glaubensscheiße, ich möchte bitte ein ordentliches naturwissenschaftliches Weltbild als Rahmen eines gesellschaftlichen Zusammenlebens.
Da hätten wir doch eigentlich ein neues.
Und da drin kann jeder bitte machen, was er will. Kann auch jeder glauben, was er will. Ist mir vollkommen gleich, solange es die...
Natürlich kann jeder an Jehova glauben. Völlig okay. Aber trotzdem kann ich ja Mitgefühl mit den Leuten empfinden, die sich von solchen, aus meiner Sicht, sehr fraglichen Organisationen haben einfangen lassen, um ein Glaubensbild zu vertreten. und ihr Leben komplett darauf auszurichten. Ähnlich wie das jetzt bei Scientology auch so ist. Also das ist ja genau das gleiche in Grün. 95% der Leute da sind in irgendeiner Weise mal halbwegs wohlhabend gewesen, haben dann ihr Geld zu Hunderttausenden in irgendwelche absurden Seminaren verballert, um Selbsterkenntnis zu erlangen. Am Ende ist die Selbsterkenntnis, dass ein reicher, toter Gründer sich eine tolle, lustige Fantasiekirche ausgedacht hat.
Ja,
ich bin auch ungläubig, aber ich finde immer noch, dass Christentum oder andere Weltreligionen auch Gutes bewirken. Das kann ich über manche dieser erfundenen Pseudoreligionen, die es so gibt, nicht unbedingt sagen. Ich weiß jetzt bei
Jehovas Zeugen keinen Unterschied. Die katholische Kirche ist nur einfach größer. Und die hat auch leider verdammt viel Einfluss hier und da. Und die macht auch, natürlich sind auch gute Sachen dabei, aber das hat nichts mit der Kirche zu tun, sondern mit den Menschen, die dort gute Sachen machen.
Ich gönne mir jetzt erstmal meinen Weihnachtsmann, den ich hier geschenkt bekomme.
Mach das, man hört es. Weiß nicht, diese Diskussion haben wir ja auch schon häufiger. Für mich, ich sehe keine Alternative zu einem unabhängigen naturwissenschaftlichen Weltbild, in dessen Rahmen wir irgendwie Gesetze oder ein Zusammenleben definieren mit, ein humanistisch, also ne, Humanismus als Maßstab des Zusammenlebens, und darin soll meinetwegen jeder seine Götter anbieten, beten, wie er lustig ist. Nun ja.
Kann das sein, dass du im Moment irgendwie für den CDU-Vorsitz kandidierst oder
Nein.
so? Also so ausgeglichen und
der CDU-Vorsitz
diplomatisch habe ich dich noch nie.
Die fucking CDU trägt schon das Christlich-Demokratische Union im Namen. Und wenn ich da sowas wie die CSU noch mit dranhängen habe, nee, danke. Na, lassen wir das.
Ah, wir haben doch bestimmt noch ein paar Randgruppen, die wir beleidigen können.
Ja, ja. SPD?
Was ist denn jetzt? Merkel kriegt Standing Ovations gerade, sie wird verabschiedet.
Ja, heute war doch Parteitag in Hamburg, oder?
Heute ist Parteitag. Und wer wird gewählt werden? Ist es Merz oder AKK, Annegret Krampf-Karrenbauer?
Das klingt auch so ein bisschen wie so eine Rap-Crew, oder? Das ist ein AKK.
AKK, DJ Jens Spahn, hart am Gesundheitssystem, am Spin.
Ja,
ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, es wird Annegret werden, weil Friedrich Merz hat sich durch viele zurückliegende Geschichten so unmöglich gemacht, dass selbst die verknöchertsten alten CDU-Bonzen ihn nicht mehr wählen können.
Hallo. Ey, bitte. Also wenn der Merz Vorsitzender der CDU wird, dann ist die Partei ganz am Ende. Also
hast du die Story gehört mit seinem Notebook, das ein Obdachloser gefunden hat?
Ja, die habe ich gehört. Aber
da fällt es vom Glauben. Also aber ja, sie ist 12 Jahre alt, aber sie definiert trotzdem, finde ich, wie ein Mensch so tickt. Also ich würde nicht auf die Idee kommen, wenn mir ein Obdachloser für die Community. Friedrich Merz hat sein Notebook verloren, also sein Laptop mit wichtigen, auch durchaus bedeutsamen Kontakten etc. Ein Obdachloser hat es gefunden, hat es an sein Büro geschickt und als Belohnung bekam er eine Friedrich Merz Autobiografie mit Widmung. Was willst du dazu sagen? Das ist einfach bitter.
Also ich glaube, Merz ist so weit entkoppelt von dem, was wir als bürgerlich sehen oder als Bürger. Der Mensch ist, der ist Millionär, hat ein paar Flugzeuge und arbeitet bei BlackRock. Also, ne?
Ja, aber das wirklich Schlimme ist ja, dass er in seinem Selbstbild glaubt, er wäre Mittelstand. Gesagt, Wenn jemand glaubt, er wäre Mittelstand, was ist denn so dann Schaden, Armut? Ne? Armut ist nur zwei Autos haben oder was ist Armut? Also ja, aber solche Leute regieren uns. Deswegen fand ich Merkel eigentlich immer ganz angenehm, weil die Mutti war nicht bestechlich. Weißt du, Merkel musste nicht mit Kohle kommen oder mit Vorstandsvorsitzenden oder so. Da ist sie nicht für. Die Mutti, die will einfach nur schön an der Macht bleiben und immer schön sagen, wo es lang geht. Das ist auch nicht unbedingt doll.
Also
so Leute wie Friedrich Merz, kannst du dir Angela Merkel bei BlackRock vorstellen?
Nein.
Ich mir nicht.
Nein. Also ich fand Angela Merkel auch durchaus sympathisch und fand das auch, was sie gemacht hat, jetzt nicht schlecht. Ne? Also ich glaube, da hätte man mehr Kacke bauen können, so wie vorher Hartz IV und so weiter. Hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ne? Also weiß ich nicht, was so Digitalausbau angeht, was die Autoindustrie angeht oder ähnliches.
Aber der Job als Politiker ist immer Kompromiss.
Ja,
immer.
Natürlich.
Ich sollte letztens für die Stuttgarter Nachrichten was schreiben über den Tod von George Bush. Und ich hatte 700 Zeichen, das ist nicht gerade viel so, ne? Das sind eigentlich 3,5 Sätze. Und dann ist das, was mir am ehesten dazu eingefallen ist, dass im Endeffekt selbst der mächtigste Mann der Welt nur liegend aus der Verantwortung rausgeht. Und dass auch Lichtgestalten wie Obama, wenn man so möchte, trotzdem in diesem Amt Fehler gemacht haben, ne? Und dass man als Politiker immer verführt ist, irgendwie, du musst immer Kompromisse treffen, immer.
Ja, keine Frage. Also ich sag mal so, eine Guantanamo gab es auch noch unter Obama. Da hat sich auch nichts geändert.
Nee, gab es auch noch unter Obama und noch viele andere Sachen. Osama Bin Laden ist innerhalb eines Tages bestattet worden, wo ich auch vom Fernseher saß und sagte, wollt ihr mich verarschen? Ja. Jeder Präsident und jeder Kanzler hat, glaube ich, irgendwo ein Stück weit auch Blut an den Händen. Aber das ist die Bürde dieses Amtes, ob du jetzt US-Präsident oder Bundeskanzler bist. Du kommst da nicht raus, ohne irgendwie Fehler zu machen oder Dinge zu umgehen, die man nicht tun sollte.
Ja, natürlich. Ja? Politik ist immer Kompromiss. Die Frage ist, ob die Kompromisse, so wie sie laufen, im Interesse der Allgemeinheit sind.
Ich hätte null Bock drauf, Politiker zu sein. Null.
Ich weiß nicht, also ja, ist wahrscheinlich schwierig, aber ich hätte schon irgendwie Bock drauf, was mitzubestimmen, anstatt sich nur zu beschweren. Wobei es, glaube ich, schwierig ist, weil das so dicke Bretter sind, die da gebohrt werden, dass du da tatsächlich was bewegst. Da musst du wahrscheinlich lange dabei sein und sehr, sehr lange an einem Thema nagen. Aber es sind so ein paar Sachen, die in den letzten Jahren echt nicht gut gelaufen sind, und der Breitbandausbau in Deutschland ist nur ein winzig kleines Detail davon.
Aber der ist das größte Problem von Deutschland. Seien wir ehrlich, was ist mit dem verdammten Breitbandausbau los? Hungernde Kinder, keine Arbeitsplätze, das ist mir alles egal, aber ich will verdammt nochmal Glasfaser für dieses Land.
Ja, richtig.
Ich möchte im Keller, möchte 4K streamen können.
Endlich hast du es verstanden.
Du bist der Geilste, ey. Du mal mit deinem Breitbandausbau, das lässt dich wirklich nicht los.
Da hängt ja auch viel dran, da hängt auch viel Wirtschaft und so dran.
Wir haben jetzt hier 5G beschlossen letzte Woche.
Ja,
das 5G gibt es jetzt überall. Ist für den Arsch?
Ja, das ist für den Arsch.
Reini, erklär mir die Welt, warum?
Okay, wo soll man anfangen? 5G ist ja erstmal nur eine Beschreibung für die fünfte, also für eine Generation Technik. So, da werden jetzt eine gewisse Bandbreite an Frequenzen vergeben. Die sind relativ hoch, also hohe Frequenzen. Das heißt, die haben keine besonders hohe Reichweite. Die haben zwar prinzipiell einen hohen Datendurchsatz. Du kannst auf einer hohen Frequenz sehr viel Daten übermitteln. Aber die Reichweite ist halt für die Tonne. Das heißt, wenn du damit ordentlich was abdecken möchtest, musst du alle paar Meter halt einen Sendemast irgendwo hinsetzen. Und das sind halt sehr hohe Investitionskosten, keine Frage. Und bei dem, wie das bisher immer so gelaufen ist, das war bei LTE ja schon ähnlich, wird immer von einer Netzabdeckung von irgendwie 98% aller Haushalte gesprochen. Das bedeutet, in der Großstadt, wo die meisten Leute leben, hast du eine Netzabdeckung. Sobald du rausfährst, hast du kein Netz mehr, weil da wohnt ja keiner. Ergo musst du da ja auch nichts abdecken. Was wir brauchen, ist irgendwie sowas wie eine Festlegung, dass wir eine Netzabdeckung nicht pro Haushalt brauchen, sondern pro Fläche. Weil ich möchte auch gerne Empfang haben, wenn ich mit dem Auto gerade irgendwo durchs Niemandland fahre. Aber wie sagten unsere Politiker so schön, wir brauchen ja nicht an jeder Milchkanne 5G. Doch, verdammt nochmal, wir brauchen an jeder Milchkanne 5G.
Wir brauchen an jeder Milchkanne 5G, verdammte
Hurensöhne. Ja, davon mal abgesehen, dass wir immer noch irgendwie auf so eine Technologie oder dass die Telekom immer noch auf so eine Technologie wie Kupfer setzt, dass wir es nicht geschissen kriegen, hier mal ordentliche Infrastruktur auszubauen. Aber da habe ich schon so oft drüber gemeckert.
Heini, ich mag diese Rants, die du auspackst. Weißt du, diese Folge war sowieso schon so ernst und ich will, das ist wie bei Darth Vader, ich will deinen Hass spüren. Ich will deinen Hass auf die Homöopathie und das deutsche Digitalnetz spüren. Nur dann bin ich glücklich. Nur dann kann ich mich in meinen Imperatorsessel setzen und ein bisschen Blitze aus meinen Händen schießen.
Die deutsche Infrastruktur ist einfach nur verkackt und Homöopathie ist Hokuspokus. Da muss man sich nicht so aufregen. Ja, ist doch so. Also weiß nicht, wenn ich Homöopathie nehme, kann ich meine Hände auch...
Die Dunkelheit ist stark in dir, junger Rainer Wahn.
Wenn ich Homöopathie akzeptiere, dann kann ich auch meine Füße in Ziegenblut baden. Das muss für die gleiche... das gleiche Kaliber.
Ja, das ist für die Ziege jetzt eher doof, aber wenn die noch lebt, dann noch schlimmer. Oh Gott, Reinis Fuß, wird das der Sex-Podcast. Genau. Es ist ja wahnsinnig im Moment, was ist erfolgreich im Podcast-Bereich, Reinhard? Weißt du, es sind so Weiber, die über Bumsen reden, da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, aber ich darf nicht Weiber sagen, ich darf nicht Uschis sagen, junge, aufgeklärte Frauen, die über ihre Vagina sprechen. Und gut aussehende Komikerkollegen von mir, wie Felix Lobrecht, die sind erfolgreich, weil er so ein bisschen schmallippig genervt wirkt immer. Das mag das Publikum, genervt und schmallippig.
Hm? Höre ich da Neid?
Nein, nein, pff, nein. Ich könnte nie das machen, was Felix macht. Das muss man, das will man mir nicht abnehmen, wenn ich genervt und schmallippig. Ich bin halt so eine kleine, ach Otto, was war das denn? Ich bin halt so eine kleine Freudkugel. Außerdem mag ich Felix. Ich war letztens mit ihm noch ein Käffchen trinken, also ist ein guter Bursche, aber manchmal könnte er ein bisschen weniger genervt klingen. Aber trotzdem ist es seine Art. Ist halt einfach, er hat einfach keinen Bock auf Menschen.
Vielleicht sollte ich da auch mal reinhören. Ich weiß gar nicht. Ja, es ist ja die Frage, was du als Erfolg beim Podcast zählst. Ich meine, wir haben unsere 5 Millionen Downloads.
Ja, aber die haben, glaube ich, noch, die haben 100 Milliarden Downloads. Das ist noch doller als bei uns rein. Ja, ich meine, wir können mit unseren 5,8 Millionen da nicht gegen anhalten. Aber das wollen wir auch gar nicht. Ist kein Wettbewerb.
Am Ende
kein
ist es Reichweite. Aber die Frage ist ja, was du mit deinem Podcast erreichen möchtest. Also,
und wir möchten absolut gar nichts damit
genau,
erreichen.
Genau, das Punkt. Also mit diesem Podcast hier möchte ich auch absolut gar nichts erreichen. Ich mag es einfach, jede Woche eine Stunde mit dir zu reden.
Ich finde, wir sind auch zusammengewachsen. Wir sind so ein bisschen mittlerweile wie siamesische Podcast-Zwillinge. Nachts träume ich manchmal von deiner Stimme. Wirklich.
Zum Glück teilen wir uns nicht ein Hirn. Aber es, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich mit meinem anderen Podcast, wo ich mit dem Nikolas über Wissenschaft...
Du hast einen anderen Podcast neben mir, Reinhard?
Ja, habe ich. Und der ist auch erfolgreicher und besser.
Wie bitte? Hast du gerade erfolgreicher zu diesem Pappnasen-Podcast gesagt, den du da neben mir betreibst?
Das ist
diese traurige Physikveranstaltung.
Das ist keine Physikveranstaltung, wir reden über Wissenschaft und das ist tatsächlich was mit Inhalt, Botschaft und wichtig.
Reinhard, hast du jetzt ernsthaft hier gerade unseren Podcast, wo, weil ich hier jede Woche davon träume, dir einen Sexschrein zu bauen und eine Terrakotta-Armee aus nackten Reinis, um mich herum zu postieren.
So, die Frage ist, was bleibt da für die Zukunft? Und was lernen Kinder daraus? Das ist ja auch
Reinhard, alle lernen was daraus. Die Menschheit wird besser durch diesen Podcast. Ich verschlucke mich gerade an dem Geifer in meinem Mund. Hast du gerade diesen Podcast hier erniedrigt im Verhältnis zu deinem anderen Podcast? Hast du gesagt, der andere Podcast wäre besser als dieser Podcast? Weil aus dem anderen Podcast nehmen die Menschen was mit.
Erniedrigen würde ich jetzt so nicht sagen.
Heute, Reinhard, es liegen die Leute jetzt gerade, während sie unsere Stimmen hören, die sitzen auf dem Klo beim Scheißen. Die sitzen, liegen im Bett, hatten gerade Sex und hören sich jetzt gemeinsam unsere Stimmen an. Wir bringen so viel Liebe in die Welt rein. Wir sind wie die Teletubbies in zwei Personen. Hä?
Wir sind wie die Teletubbies in zwei Personen, durchgehend auf Koks und rennen durch Windows 95 oder was?
Nee. Genau. Das. Reini, du musst mal begreifen, was wir im Leben der Leute darstellen.
Unterhaltung für den Weg zur Bahn.
Wahrscheinlich eigentlich schon, das war es. Genau,
und da bin ich gerne, das finde ich schon gut. Ich fände es tatsächlich interessant zu erfahren, was die Leute so machen, während die unseren Podcast hören. Das haben wir mit Inkorrekt auch mal gemacht, mit dem Hashtag Wissen.
Mich würde interessieren, hat schon jemand unseren Podcast gehört und danach gebumst? Oder ist es was sexuell abtörend ist, wenn man uns gehört hat? Oder ist es vielleicht sogar ein Upper, dass danach es noch besser war?
Ich glaube, die Frage hast du gerade schon fast selbst beantwortet.
Du mit deiner kleinen verschämten Stimme heute ist schon...
Das wird auch immer weniger, ne? Und ich fürchte, wir müssen auch gleich irgendwann mal zum Ende kommen, weil ich sonst morgen keine Stimme mehr für die Bühne habe.
Ja, schau mal, das ist ja wirklich bedauerlich, dass wir über schlechtes Internet reden und in dem Moment kackt dein Internet ab.
Meins nicht, diesmal ist deins im Arsch, bei mir läuft noch alles super, aber es ist jetzt das dritte Mal in dieser Folge.
Reini, du hast wieder zu hoch in 8K-Fick-Filme gestreamt. Sagen wir mal ehrlich, das Internet ist alle. Du hast das Internet aufgebraucht. Das ganze gute Internet ist
aufgebraucht. Wir haben gerade Anfang des Monats, das muss noch da sein. So, damit unsere Zuhörer nicht zu sehr leiden, weil wahrscheinlich kann man dich eh so gut wie gar nicht hören durch diesen pisseligen Lautsprecher, der gerade...
Natürlich hört man mich. Hallo, meine Lieben. Wir verabschieden uns jetzt mit dieser etwas improvisierten Folge Alliteration am Arsch von euch. Das war wieder sehr schön. Reini, jetzt sprichst du. Wir grüßen euch. Nächste Woche sind wir wieder am Start und dann mit voller Power und ganzem Internet.
Das hoffe ich doch sehr. Ja, macht's gut. Ich hoffe, das wird beim nächsten Mal besser laufen als jetzt, wenn ich die Folge noch irgendwo hochgeladen bekomme. Wobei, bei mir geht ja alles. Es ist der Bielendorfer, der hier versagt hat. Das möchte ich nochmal unterstreichen.
Fick dich, Remford. Ihr könnt uns zu Weihnachten auch mal schön, ihr könnt uns Geld überweisen. Ich weiß nicht, wohin, wir haben noch niemals eine Patreon-Seite, aber wenn ihr uns Geld überweist, dann können wir uns in Zukunft noch mehr Internet leisten. Das wäre schön.
Das Problem ist hier, wo ich wohne, gibt es kein alternatives Internet. Es gibt nur das aus dem Kabel aus der Wand.
Kohle rauszuholen. Was ist denn los mit dir, verdammt nochmal?
Ich bin ehrlich und moralisch integer, im Gegensatz zu dir.
Integer, du alter Fickpaar. Schönen Feierabend euch, Lieben. Wir küssen euch. Knüchi.
Ciao.
Der Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Okay, Düsen, wir machen jetzt endlich einen Podcast. Das ist cool. Wir müssen jetzt einen Trailer aufnehmen. Und ich sag's dir, wie es ist. Solche Trailer sind immer saudoof. Also bei Laber-Podcasts. Die sind unwitzig, sie sind zu lang, sie sind geskriptet.
Apropos, du sollst doch nicht labern. Sondern das soll ein Gesprächspodcast werden. Düsen, also lass uns doch einfach vor, was
hier steht. Das ist ein Skript.
Du, das steht hier so.
Ja, ich hab's... Jetzt wissen die Leute gar nicht, was hier steht und was hier spontan ist. Also, worum geht's überhaupt? Warum machen wir das hier?
Du und ich treffen uns einmal die Woche, unterhalten uns über das, was uns und die Welt bewegt.
Also wir wollen verstehen, wir wollen einordnen und wenn es gut läuft, wissen wir, was dieses ganze Chaos da draußen eigentlich für uns beide bedeutet. Für unser Leben.
Und am besten mit Themen, die im täglichen News-Wettstreit untergehen. Und ich kann mir niemanden besseren vorstellen, mit dem ich das lieber tun würde als mit dir. Keschrau.
Das ist wirklich arschgoldig von dir, Düsen.
Was für ein komisches
selbiges
Wort.
Selbiges Wort.
Das hab ich noch nie gehört.
Steht so im Text, ich lese das doch einfach nur vor.
Ja, ich weiß, ganz Wort ehrlich, ich lese ja auch gerade ab. Was soll das eigentlich? Nein, okay. Also ich kann ja mal sagen,
ja, sag doch mal,
was ich wirklich denke. Keschrau, ich freue mich. Ich freue mich auf eine inspirierende Gegenüberschaft.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir es zusammen machen, dass wir unsere Lebensrealitäten in diesen Podcast tragen, unsere Meinung, Haltung. Und vielleicht ist ja auch was Teilbares für euch da draußen dabei.
Ja, ich freue mich, dass wir beide einmal die Woche zusammenkommen und unsere Perspektive auf die Welt miteinander austauschen.
Ich bin Düsen Tekkal, für die es noch nicht wissen, Menschenrechtsaktivistin. Und ich arbeite jeden Tag dafür, dass diejenigen eine Stimme bekommen, die sonst nirgendwo stattfinden.
Und ich bin Keschrau Beros. Ich bin nur ein Olla-Journalist und mache normalerweise Doku-Podcasts. Tekkal und Beros, der neue Podcast von Andan. Ab dem 14. Juli, jede Woche neu. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.